Also, ich habe meinen Screenshot.
Also, ich habe meinen Screenshot, habe ich gerade gehört.
Ich habe meinen Screenshot.
Ah ja, okay. Aha, das habe ich. Ich will ja nicht, weißt du, ich bin ja ein professioneller Podcaster.
Ja, das stimmt, ich nicht.
Und ich will ja hier nicht.
Du bist professioneller Podcaster, ich bin professioneller Manager.
That's true. Steht
immer im Arbeitsvertrag.
Du mit deiner Räuspertaste.
Ich liebe die Räuspertaste.
Maximale Irritation bei mir.
Ich liebe die Räuspertaste.
Ich bin ja ein Freund der Irritation.
Ja.
Wie funktioniert das hier?
Eigentlich bräuchte ich mal jetzt ein Bier. Gut, da fange ich schon mal an.
Also an der Stelle müssen wir, glaube ich, was revealen, was beichten.
Müssen wir erstmal eine Begrüßung machen.
Ach, pappelapap, das macht man heutzutage nicht mehr.
Ich will jetzt einen Jingle und dann eine Anmoderation von dir.
Okay, das war das quasi jetzt eben das Teasing, die Beichte kommt gleich.
Ja.
Okay. Ich glaube immer noch, dass wir krass übersteuern. Hörst du das nicht?
Weiß ich nicht. Ich übersteuere immer.
Du übersteuerst immer. Gut.
Ich gehe einfach weiter vom Mikro. Guck mal.
Also jeder Tontechniker oder Tontechnikerin da draußen, und da haben wir viele unter denen.
Da haben wir viele.
Die rasten jetzt richtig aus. Also der Trick für, ist es zu laut, ich gehe einfach weiter weg vom Mikro. Oder ich glaube, also ein Robin M-Punkt würde jetzt...
Das ist ein Behelfstrick. Ich finde es nicht so krass übersteuert. Also vielleicht ein bisschen.
Bisschen ist ja nicht so schlimm. Okay, dann machen wir das so. Das war das Teasing. Gleich gibt es eine Beichte. Jetzt erst Mucke und dann Hallo.
Widerlicher. Ein Podcast von und mit David Alf und Timon Glatt.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie befinden sich in einem Podcast. Dieser Podcast hieß einst Widerlicher. Und wenn mich nicht alles täuscht, heißt er auch heute noch Widerlicher. So ganz mit vollendeter Gewissheit kann ich das allerdings nicht beantworten, denn ich habe, wie es ein Paläontologe, ein Archäologe so tut, diesen Podcast aus einem Bernstein herausgemeißelt. So lange war er von verschiedenen Magma-Schichten bedeckt, über die Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen versiegt, und da ist er nun emporgekommen. Und nicht nur das, auch ein weiterer Mensch ist emporgekommen und geklommen. Er hieß einst Timon Glatt, er heißt, glaube ich, immer noch Timon Glatt, und ich habe auch ihn freigemeißelt, und er kann sogar noch reden.
Du hast gerade die Geschichte von Jurassic Park erzählt. Stimmt das?
Ich habe Jurassic Park noch nie in meinem Leben gesehen.
Oh, soll ich da gleich mal drei lustige Funfacts so auspacken?
Gerne.
Ja, einen lustigen Funfact. Hallo, erstmal hallo, ich bin auch da, ich heiße immer noch Timon Glatt, ich bin immer noch Teil von Widerlicher, so wie ihr Teil der Widerlicher-Community seid, die uns jetzt massenhaft zuhört, weil ihr es gar nicht ausgehalten habt, darauf zu warten, dass diese Folge endlich erscheint. Jurassic Park aus Bernstein die Dinosaurier wiederbelebt, und die machen dann Geräusche, deshalb habe ich das gerade imitiert. Und ich habe in meinem Studium, ich habe nämlich ausgebildeter Filmwissenschaftler, ja. Da haben wir Jurassic Park mal analysiert.
Macht das Sinn?
Ja, auf den Ton hin, auf Tonschnitt.
Oh.
Weil da wird uns erklärt, wie man so Töne macht für Fernsehen, ja, und so Filme.
Da steht irgendein Ingo da im Hörspielstudio und macht...
So, jetzt musste man, aber jetzt versetze ich mal hinein, für Jurassic Park musste man ja Geräusche von Tieren lebendig werden lassen.
Die noch nie jemand gehört hat.
Die noch nie jemand gehört hat. Ja. Wie hat sich Jurassic Park dessen angenähert?
Sie haben andere Tiere genommen.
Sie haben einfach andere Tiergeräusche, ja, genommen. Also wenn dort irgendwie die Velociraptoren, ich glaube, eine Ziege zerfleischen,
ja,
dann haben die Geräusche von, ich glaube, Löwen mit einem anderen Tier gemischt,
okay,
wie die halt Gazellen fressen.
Ja.
Das fand ich mega spannend. Ja. Und das war auch in derselben Vorlesung, in der auch gezeigt wurde, wie Stanley Kubrick, der den Weltraum auditiv darstellen musste.
Odyssee und so weiter.
Genau.
Habe ich auch noch nie gesehen.
Richtig, der dann mit klassischer Musik gearbeitet hat. Also total spannend. Total spannend.
Ich weiß eine Sache über Jurassic Park, und das geht auch in die Schiene Trivia. Und zwar gibt es eine Situation, wo ein Wasserglas gezeigt wird,
ja,
und herannahende, ja, wahrscheinlich Tyrannosaurus Rex-Schritte,
so
werden anhand der Vibration des Wassers in diesem Wasserglas.
Korrekt. Im gezeigt. Automobil steht
und
dieses
weißt
Wasser.
Weißt du, wie sie das hinbekommen haben, dass sich das Glas so, und zwar, also wirklich, das sieht sehr schön aus, wie sie das gemacht haben, nämlich so, wie nennt sich das, sehr symmetrisch, so von außen nach innen, ja, bewegen sich die kleinen Wellen. Ja.
Sie haben unten sowas wie ein Metronom dran gepackt.
Nee, sie haben unten ans Auto eine relativ starke und vor allem sehr stark gespannte Saite aufgezogen. Und diese Saite
haben sie gezogen.
Und dann hat das ganze Auto inklusive Wasserglas vibriert.
Was für coole Gedanken sich Menschen da gemacht haben.
Ja, warum weiß ich das und habe den Film nie gesehen?
Weil du auch in dir ein kleiner Filmwissenschaftler schlummert.
Mega weirdo. Hallo, meine Damen und Herren, das ist wieder Licher. Ihr befindet euch mittendrin. Es ist unglaublich. Ich habe eben gerade in dem sogenannten Vorgeplänkel.
Staatlicher.
Ich wollte es erst Intro nennen und dann dachte ich, nee, das verdient den Namen Intro nicht.
Nach DIN-Norm benannten Vorgeplänkel.
DIN E1921. Ich glaube, ich gehe so weit zu behaupten, dass ich immer noch die DIN-Norm auswendig kann für also quasi Matratzen, die so maximal wenig gesundheitsschädlich sind, dass sogar Kinder drauf liegen können.
Okay.
Das ist DIN gut, die will ich auch. 1921, boah, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber hier wird auch nicht gegoogelt, weil hier gibt es keine Chefs. Also, ja, ein bisschen lustig war es. Die Beichte sieht folgendermaßen aus. Wir haben Bier geschenkt bekommen.
Bier.
Von einem Mann, der es noch ernst mit uns meinte. Und wir haben ihn, wie auch viele, 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 viele andere Menschen, bitterlich enttäuscht.
Ja.
Haben dieses Bier über Monde nicht angefasst, geschweige denn getrunken. Es wurde immer aufgehoben.
Also ja, für den Tag.
Dann, und jetzt kommt's, kam der Tag.
Der Tag kam, wir haben uns versammelt.
Wir haben uns versammelt, wir sind in Klausur gegangen. Wir haben sowas ähnliches wie eine Widerlicher-Folge aufgenommen. Die war nicht besonders gut.
Wir haben in Mikrofone gesprochen und so getan, als wäre es widerlicher. Es war aber nicht, es war nicht widerlicher.
Aber das war gar nicht so sehr der Grund dafür, dass ihr das nie gehört habt, sondern das haben wir dann einfach nicht geschafft, irgendwie zu
publizieren.
Ja, ist ja immer noch, ne, ihr kennt das, wahnsinnige Schneidearbeit, Post-Production, da sind ja mehrere Leute bitte.
Bis meine Stimme so hochgepitcht
ist. Color Correction fürs Thumbnail.
Wahnsinn.
Also kurzum, diese Folge ist leider weg.
Die ist verschwunden.
Und dementsprechend halt auch das Bier.
Das war aber sehr lecker.
Jetzt müssen wir an der Stelle kurz sagen, von wem wir das Bier bekommen haben und was das für ein Bier war. Letzteres sage ich, weil erstes habe ich vergessen.
Du hast vergessen, von wem kam
es? Ja, es war,
mach mal, ich weiß.
Es war sardisches Bier und es war dieses Ichnusa, dieses mega leckere Sardinienbier.
Es war sehr lecker und da seht ihr mal, in welcher Wertschätzung unsere HörerInnen bei David stehen. Der erinnert sich noch an Biere, die wir getrunken haben. Ich erinnere mich natürlich an den Absender des Bieres.
War das die Edellitschi des Jahrtausends?
Der Edellitschi des Jahrtausends.
Ja.
Renzo Bunsen-Benner.
Ja, okay, es war, das ist die einzig naheliegende, weil wir noch einen Hörer haben, nämlich ihn, die naheliegendste Antwort. Aber ich war mir nicht mehr ganz
danke
sicher.
Dir.
Ich wollte jetzt nicht.
Danke dir, Jens. Ich kann auch jetzt hier direkt dich ansprechen, weil du bist der Einzige, der noch zuhört.
Ja, danke dir, Jens. Oh Mann, das ist toll. Jetzt irgendwie doof.
Wo wir gerade beim Thema.
Sag's, wie es ist. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen das noch abschließen.
Ach so.
Ich bin heute in den Laden gegangen. Und ich dachte, weißt du, es ist ja auch Zeiten von Fake News und so weiter, dem muss man ja irgendwie begegnen. Und ich dachte, lass uns Fake News produzieren. Ich kaufe jetzt einfach zwei Ichnusa-Flaschen.
Mega gut.
Wir trinken die und
tun so.
Und reden einfach nie darüber, dass es eine andere Folge gegeben hat. Während ich das sage, merke ich, ich hätte jedes Bier kaufen können, wir hätten einfach behaupten können, wir trinken Ichnusa.
Ja, hätten wir hingekriegt.
Ich habe das aber nicht, es gab's nicht. Ich habe uns anderes Bier geholt.
Und dann ist du bist der schlechteste Ganove in der Geschichte der Menschheit.
Ich habe ein anderes Bier gekauft.
Oh.
Und dieses Bier, und ich glaube,
habe ich im Vorfeld getrunken.
Ich, auf dem Weg her, ich habe es nicht ausgehalten. Dieses Bier hat mich auf eine Art geil gemacht, dass ich glaube, dich macht es noch viel geiler. Weil
es ist hier im Raum.
Es ist hier im Raum. Ich habe es schon hergeholt, heimlich, und steht hier neben mir.
Also ganz, oh Gott.
Und dieses Bier schreit eigentlich nach, fass mich nicht an, geschweige denn trink mich nicht.
Oh, ich
und das Angst. Auf so eine Art,
die geilt an.
Die richtig geil ist.
Oh.
Ich habe hier mitgebracht Seidlers Siggi, der Schädelsprenger.
Seidlers Siggi. Schädelsprenger hell.
Frankens Getränkelegende.
Getränkelegende.
Seidler Siggi, Schädelsprenger hell. Frankens Getränkelegende.
Ein süffiges Bier vom Seidler Siggi.
Das zu jedem Anlass schmeckt. a Tröpferl namens Schädelsprenger, Kupfett, Gräfing, mehr davon nicht, was? Kupfett,
Krieg ich.
Biergnuss von der Legende. Kenner wissen's ganz genau, die Grundidee vom Seidler Sigi, die Leute sollen feiern, wei die Sau, Fräle.
Dann aber nur 5,1 Volt.
Wahnsinn. Als ich Schädelsprenger gelesen habe, dachte ich, kann ich nicht machen, weil das ist jetzt so ein crazy Winterbock 9%.
Ja.
Stellt sich raus, nee, 5,1, da kannst du mal getrost aufmachen. Wir lassen uns mal richtig schön Schädel sprengen vom Seidler-Sticky.
Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das aufmache, aber ja.
Weißt du denn, da kann ich an der Stelle wieder ein bisschen Bier-Trivia geben, weißt du denn überhaupt, was ein sogenanntes Seidler ist?
Nein, aber jemand, der in Bamberg studiert hat, kann mir das jetzt bestimmt sagen.
Ich habe von 2011 bis 2014 in Bamberg studiert. In Bamberg wird von morgens bis abends Bier getrunken. Und da weiß man sehr genau, was ein Seidler ist. Eine Seidler ist ein halbes Bier. Also 0,5 Bier.
Und deshalb ist das hier 0,5 Bier.
Das ist ein Seidler. Und die Seidler, das Seidler, der Seidler, das Seidler. Ich glaube, es ist das. Shit.
Krass.
Und du kannst nicht nur im Lokal, also du kriegst halt kein kleines Bier. In Bamberg, im Frankenländle, gibt es nur 0,5er Bier.
Gibt es nicht diese ganz, ganz kleinen noch? Das 0, das hast du mal erzählt.
Den Schnitt.
Den Schnitt.
Du gehst in ein Lokal und sagst, ich hätte gern einen Schnitt. Und dann macht die einfach, dann nimmt die ein Glas, hält das unter den Zapfhahn und macht einfach einmal auf und wieder zu. Und das ist ein Schnitt, der kostet 1 Euro. Und du hast aber eigentlich beim 0,5er Glas so 0,1, 0,2 Bier. Perfekt.
Ein Schnitt.
Mega geil.
Auf Sigi.
Auf Sigi.
Und vor allem auf Jens.
Und auf Jens, oh Gott.
Ja, kann man trinken.
Also ich sag mal so, wenn du auf dem Niveau Bier brauchst, und das ist ja, also vielleicht ist es nicht das geilste fränkische Bier der Welt,
nee,
aber auch ein schlechtes fränkisches Bier ist besser als das allermeiste im restlichen Bundesgebiet.
Ich finde es am Abgang aber ein bisschen, also irgendwie hinten raus schmeckt es.
Warum zur Hölle nennst du dein Bier Schädelsprenger? Warum überlegst du dir, ich mache das hässlichste Etikett der Welt, das ich selbst mit Paint designt habe?
Das ist so richtig, also ich glaube, der hat eine Marketingstrategie. Und zwar, so wie das auch aussieht. Oh Gott, ich muss gleich noch was sagen.
Siehst du es auch gerade?
Ich habe es gerade gesehen.
Ja, krass, oder?
Okay, das ist
ja,
das ist sehr
wow.
Opa crazy.
Ja.
Wow. aber die Marketingstrategie ist, glaube ich, dass er verkauft das in so vor den Toren Wackens zum Beispiel.
Oder damit es gut laufen.
Genau.
Ja.
So sieht es auch aus. Oder vor einem Iron Maiden Konzert, ja, oder so. Metal, irgendwie in der Metal-Welt. Und das, jetzt trinken wir noch einen Schädelsprenger und dann gehen wir zu den Schädelsprengern, weil die heißen ja auch alle so, ja, die Bands. Genau, da passt das hin. Aber, wie ich gerade festgestellt habe, hat Seidler Sigi ein Wappentier.
Das ist unglaublich.
Und du hast das jetzt auch erst erkannt, du hast das Bier gekauft, oder?
In der Sekunde, in der du drauf geschaut hast und gesagt hast, oh, ich muss gleich noch was sagen, dachte ich, das ist krass.
Also auf dem unteren großen Etikett einer jeder Bierflasche, da steht Schädelsprenger.
Das hat er mit Paint designt.
Oben, auf dem kleinen Etikett, ja, am Hals der Flasche, ist ein Wappen von Seidlers Sigi, der ein Wappentier hat. Und mein guter Freund David wird euch jetzt sagen, welches Wappentier Seidlers Sigi ziert.
Wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Otter.
Das ist aber 100% ein Otter.
Das ist ja Wahnsinn. Und, warte mal, hat der eine Fliege an? Nee, das sieht nur so aus. Das ist ein Otter.
Das ist einfach ein Otter. Ein Otterkopf.
Ist das geil.
Frankens Getränkelegende ist ein Otter.
Und das ist jetzt wirklich für die ganz Eingeweihten unter euch, und wenn ich euch sage, meine ich dich, Jens. Warum das uns so begeistert, das
hört ihr in 148 Folgen vorher.
Exakt.
So, war das jetzt genug Beichte?
Ja, ist vorbei.
Weil ich könnte jetzt von dem Thema Beichte wirklich moderativ Weltklasse auf das Thema, das ich in stundenlanger Vorarbeit vorbereitet habe. Ich habe das gelesen und dachte, wie so häufig, das kann ich wirklich, wirklich nur mit dir diskutieren.
Da bin ich hochgradig gespannt.
Ich bin durch meine sozialen Medien getaucht.
Deine Karteikarten.
Mein Lochkasten, wie heißt das? Zettelkasten. Genau. Und habe bei einer jungen, aufstrebenden Nachrichtenmarke auf Social Media,
ja,
ich glaube, sie heißt Tagesschau,
ja,
einen Bildpost gesehen, wo ein Satz draufsteht, der mich komplett, also ich bin hängen geblieben.
Okay.
Der
hieß, das bist du ohnehin, ja, das stimmt.
Ja, stimmt. Merkt man, wird man auch gleich in diesem Thema feststellen.
Okay.
Immer weniger Menschen religiös.
Ja.
Steht da. Und das ist so ein Swipe-Post, da kann man da nach links swipen.
Ist gut. Das hast du da wahrscheinlich gemacht.
Habe ich dann gemacht. Und dann kam die konfessionelle Zusammensetzung, also Wer in Deutschland glaubt an was? Mhm. 1972, vor 50 Jahren, also 51, 50 ja. Jahre. Wie viele Menschen in Deutschland waren vor 50 Jahren konfessionslos? Also haben an gar nichts geglaubt.
9.
5.
Mhm.
50 Jahre später, 2022. Wie viele sind jetzt konfessionslos?
Das heißt, da muss ich kurz als.
Nicht getauft und nicht Teil einer Kirche. Du bist nicht Teil einer Kirchengemeinde.
Ich kann aber an was glauben.
Du darfst, also das wird nicht abgefragt, sondern bist du Teil der Kirche sozusagen?
Zählen die Muslime mit rein?
Nein. Also du bist kein Teil einer Religionsgemeinschaft. Du bist nicht Teil einer Religionsgemeinschaft.
38%.
Mhm. 43.
Gut.
Gut, aber Alter, von quasi 5%, jeder 20.
Ja.
War 1972
ja.
konfessionslos, nicht ja. Teil einer Kirche.
Ja.
Jetzt sind es 43%. Ja,
mehr als jeder Dritte, ein bisschen weniger als jeder Zweite.
Und wenn das so weitergeht, sag ich mal, innerhalb der nächsten 2 Jahre ist es mehr als die Hälfte.
Ja.
Ich finde, das ist, also, der Absturz der Kirchen ist ja unfassbar.
Ja.
Und jetzt könnte natürlich der gemeine Nazi könnte jetzt denken.
Ja.
Ja, das ist, weil so viele hier, aber ist ja im Muslimen sind ja drin. Es gibt die Kategorie katholisch, evangelisch und andere. Das sind die drei anderen.
Ja.
So, jetzt spielen wir jetzt weiter. 1972 waren 5% anderer Religion als katholisch, evangelisch oder konfessionslos.
Ja.
Wie viele sind jetzt andere?
Warte mal.
Jetzt kommt nämlich die Überfremdung, mein Freund.
Wir haben 43% nicht. Das heißt, wir bleiben mit 57
Korrekt.
Übrig, die in irgendeiner Form der Konfession verhaftet sind.
Die aufgeteilt werden in katholisch, evangelisch und andere.
Und dann haben wir unter den anderen sage und schreibe 13%.
Mhm. 9.
Ja.
Es waren 72, 5 ja. auf 9. Also die ganzen ja. Muslime und Juden und was weiß ich, was da alles gibt. So, also du siehst, ist quasi eine marginale Veränderung. Das heißt, der große Verlust findet natürlich bei katholisch und evangelisch statt.
Ja.
1972 waren 46% evangelisch, gehörten der evangelischen Kirche an. 46%.
Ja.
Wie viele sind es 22?
Naja, das sind jetzt noch 18.
Hm? 23.
Mhm.
Die haben einfach die Hälfte. Halbiert.
Ja.
In 50 Jahren halbiert.
Ja.
Und die Katholiken waren 44 und sind noch 25. Ist nicht auch krass. Also in 50 Jahren.
Ja, aber auch nur, weil da der Druck ein bisschen größer ist. Die trauen sich nicht so schnell da raus.
Die trauen sich ja nicht so schnell raus. Die sind auch einfach noch in anderen. Die sind auch anders im Glauben verhaftet als Protestanten. Das
wahrscheinlich.
Merkt man ja auch manchmal.
Wahrscheinlich.
Nichtsdestotrotz ist die Abwanderung, die Transformation, die den Kirchen da, die erleben, jetzt am Ende auch mal als guter Betriebswirt, der ich ja bin, rein finanziell, was das für ein Verlust an Zahlungsmitteln, weil das geht ja um Kirchensteuer am Ende. Das ist ja krass.
Ich bin über jetzt gar nicht so krasse Umwege.
Ja. Eine Kirche eingetreten.
Ich bin seit ungefähr 10 Jahren, ich weiß gar nicht, ob ich das so kryptisch machen muss, ich vielleicht schon, weil ich nicht genug weiß, um jetzt, also nicht, dass ich da irgendwelche krassen Halbwahrheiten bis Falschbehauptungen jetzt auftue. Ich habe mit einer Organisation zu tun, die von evangelischen Kirche finanziert wird.
Mhm.
Und seit ziemlich genau 3-4 Jahren geht es den Finanziellen so an den Kragen, dass sie merken, fuck, das wird jetzt richtig eng. Wir kriegen irgendwie gar nicht mehr so die Mittel, die wir eigentlich mal hatten.
Ja.
Und ungefähr vor einem Jahr war dann klar, wir können das gar nicht mehr machen. Das heißt nicht nur, und wir reden hier nicht nur von irgendwie so einem Hobbyverein, sondern wir reden da von also Leuten, die festangestellt in einer Redaktion arbeiten. Nicht nur müssen die zum Beispiel aus ihrem jetzigen Gebäude ausziehen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können.
Ziehen jetzt in eine Kirche, die stehen nämlich jetzt alle leer.
Das Projekt, an dem ich so am maßgeblichsten irgendwie beteiligt war, das war eher so ein gemeinnütziges Projekt, kann die evangelische Kirche nicht weiter finanzieren, ist nach, ich glaube, 25 Jahren Nachwuchsarbeit beendet worden. Die Arbeit geht jetzt auf in einem von Freiwilligen gegründeten Verein.
Mhm.
Wow.
Mhm. Ich finde das Beispiel, also, dass du so kryptisch erklärst, aber das ist, glaube ich, das, was jetzt das Spannende wird an dieser Veränderung, weil Geldmittel fehlen. Wenn Geldmittel fehlen, muss man sich ja entscheiden, was unseres Angebots machen wir noch? Also, ja,
genau.
So, und die Kirchen, da liegt ja wahrscheinlich nahe, dass sie ihr Kerngeschäft, Kirche, Gottesdienst,
ja,
am längsten am Laufen halten wollen, sozusagen. Und es ist ja total spannend, was quasi die anderen Sachen, die Kirche, die vielleicht am Ende sogar für die Gesellschaft relevanter waren, wie irgendwelche gemeinnützigen Institutionen, Armenspeisung, Jugendarbeit im weitesten Sinne, also alles, was da dranhängt, dass dort zuerst gespart wird.
Ja.
Das heißt, diese Veränderung, die ich in der Zahlen, die ich schon drastisch fand auf der reinen Zahlenebene, aber genau im nächsten Schritt kam ich zu dem Punkt, fuck, das ist ja eine krasse gesellschaftliche Veränderung, weil Kirchen Geld fehlen wird für gemeinnützige Arbeit im weitesten Sinne. Mhm. Was das mit Deutschland macht.
Was macht das mit uns? Ich war.
Das beschäftigt mich
im letzten halben Jahr in 3 Gottesdiensten.
Im halben Jahr?
Ja.
Das ist mehr als in den letzten 30 kulminiert.
Exakt. Und zwar war ich auf einer Taufe, einer Beerdigung.
Und einer Hochzeit.
Und einem, wie heißt hier das deutsche Halloween?
Wie heißt denn das? Reformationsgottesdienst?
Nee, hier Erntedank. Erntedank.
Das deutsche.
Ist doch 1:1 dieselbe Scheiße, ist doch genau gleich.
Nur wir kriegen Kürbisse und die Amerikaner Schokolade.
Erntedank. So,
guten Tag. Vor allem muss ich ein Erntedankkörbchen früher basteln für.
Ach nee, Thanksgiving, nicht Halloween.
Ja.
So war's.
Danke. Halloween ist Reformationstag, 31. Du bist ein richtig guter
Thanksgiving Christ. ist so krass kommerzialisiert, dass es einfach wie Halloween wirkt. Das Halloween der kleinen Leute. Also, ich war jedenfalls in der Kirche dreimal in 3 verschiedenen, übrigens auch in 3 verschiedenen Kirchen.
Ach, bist du so ein Crowntopper.
Und ich spreche mal vor allem jetzt zunächst von der Taufe.
Mhm. Es war nicht deine, das kann man glaube ich ausschließen.
Das war absolut faszinierend. Das war eine üppig gefüllte Kirche.
War das also eine Taufe für ein Kind?
14 Kinder.
Ah, also Massentaufe.
Massentaufe.
Mhm.
Und es war in einem sehr kleinen Ort.
Mhm.
Und ich glaube, tendenziell gehen da sogar eh noch relativ viele.
Ja.
Und wenn dann 14 Kinder aus dem kleinen Ort getauft werden, Alter, da ist was los. Das ist
Party.
Da war gar keine Party. Mhm. Das war unfassbar. Und zwar auf so vielen Ebenen. Und ich weiß auch, dass ich habe ganz, ganz lang im Nachgang noch darüber nachgedacht. Ich bin jetzt von Haus aus, das muss man vielleicht jetzt auch, ich habe ja widerlich, habe ich ja erzählt, mit Hammer und Meißel da aus den Erdschichten rausgekramt. Vielleicht haben wir auch wahnsinnig viele neue Hörerinnen und Hörer, das kann natürlich gut sein jetzt an der Stelle. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Und entschuldigt, dass wir mit religiösen Themen
beginnen. Wer vielleicht ab Folge 1 zugehört hat, weiß, dass ich jetzt klassischerweise mit der Kirche nicht so wahnsinnig viel am Hut hatte und habe. Und man könnte jetzt denken, als jemand, der tendenziell eher glaubt, dass es nichts Göttliches gibt, als dass es was gibt. Wenn ich 2 Stunden bei so einer Taufe sitzen muss, ist es eher eine große Pein. Es war eher so ein, ich war da in einem Feldversuch. Ich habe das beobachtet und habe gemerkt, krass, 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 die Kirche hat ein richtiges Problem. Weil wir reden einerseits von diesen Zahlen, die du gerade präsentiert hast, und ohne die zu kennen, muss man nur ein bisschen nach links und rechts schauen und merken, da geht was in den letzten Jahren, da passiert irgendwas, Leute haben nicht mehr so Bock. Ja. Und dann bist du da in dieser Veranstaltung und am Ende ist das eine Veranstaltung. Es ist ein Event, eine große Erzählung, ein großes Happening, Leute kommen zusammen und da steht einer und der hat das Heft in der Hand. Der hat sich was gedacht dabei. Und das kommt bei raus? Fragezeichen. Ich war fassungslos. So schlimm war das.
Mhm.
Das war das langweiligste, uninspirierteste, altbackenste, wir reden by the way von einem protestantischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche Hessen-Nassau. Und aus Gründen bin ich sogar einigermaßen firm, was diesen kleinen Kirchenteil angeht, der evangelischen Kirche. Die sind irgendwie nach Fürstentümern aus dem 14. Jahrhundert oder sowas aufgeteilt. Die EKHN, die evangelische Kirche Hessen und Nassau, gilt deutschlandweit als so eine sehr progressive Kirche. Die machen, also ich weiß, ich war früher so in Reporterzeiten, als Radioreporter war ich da bei so BDSM-Gottesdiensten zum Beispiel. Gibt's einfach. Machen die. So, in dieser Kirche war ich und es war so langweilig. Es ging damit los, dass in epischen, ich weiß gar nicht, der Kirchenvorstand geehrt wurde.
Oh Gott.
Dann kamen die vor und dann wurden die irgendwie geweiht oder sowas. Ja. Wurden dann irgendwelche Sachen gesagt über den Kirchen. Dann durfte der Kirchenvorstand auch Dinge sagen und du denkst so, haltet bitte einfach die Schnauze. Das ist ein Taufgottesdienst. Hier sind sehr viele junge Familien. Vor allem sind hier, wie heißen die, Täuflinge? Die, um die geht's. Haltet doch einfach einmal bitte die Schnauze. Können sie wahrscheinlich nicht, weil wenn es in diesen schweren Zeiten für die evangelische Kirche etwas braucht, dann wenigstens diese Kirchenvorstände, die sich
opfern.
Ja. Ob man jetzt wirklich diesen Rahmen wählen muss, um denen irgendeine Form der Danksagung über eine halbe Stunde entgegenzubringen, I don't know. Dann hält dieser Pfarrer da seine, ich würde es jetzt Rede nennen, auch da würde ich denken, hey, du hast jetzt die Chance, endlich ist deine Bude voll.
Mach mal
hier
was.
Hier sind junge Leute. Deiner Kirche geht's an Kragen. Mach mal was. Mach mal was Cooles. Nee. Labert irgendwas. Der Jesus hat damals auch schon. Und dann war das so. Und es ist alles so schlimm. Und dann diese armen, komplett aufgeregten Menschen, 14-Jährigen, müssen dann da vorkommen, müssen irgendwas Schlimmes aufsagen. Alles ist so wahnsinnig schlimm. Um mich rum, ich glaub, wahrscheinlich, wenn wir so einen Laser auf allen Menschen haben müssen, die nicht getauft sind, die konfessionslos sind, die Atheisten sind und wahrscheinlich, ich gehe so weit, vielleicht noch zwei weitere neben mir. Um mich rum also nur so richtige Christenmenschen. Um mich rum nur Menschen, die abgekotzt haben. Was für eine Scheiße, ich gehe nie wieder in die Kirche, was eine Kacke, so eine, ich war zum letzten Mal hier, ja, langweilige Scheiße hier, was soll das? So. Und dann ist was Bemerkenswertes passiert. Mich hat das richtig traurig gemacht. Als jemand, der noch nie eine Kirche besucht hat, freiwillig, der noch nie daraus so Kraft gezogen hat, irgendwie Sinn, irgendwas,
ja. Ja.
Saß ich da und dachte,
sehr gut.
Wow, 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 was für eine vertane Chance. Hier sitzen wahrscheinlich zwischen 200 und 300 Leute. Dieser Dude hat 2 Stunden Zeit, denen zu erzählen, warum das sinnvoll ist und es könnte sinnvoll sein. Und er verkackt von Anfang bis Ende und macht daraus eine 2-stündige Qual. Alle gehen raus und sagen, hier gehe ich nie wieder hin.
Und aber jetzt, perfekt, jetzt erzählen wir quasi die Geschichte weiter. Dadurch geht da keiner mehr hin. Dadurch sind Menschen bereit, dass die Zahlen der Konfessionslosen viel mehr steigen. Dadurch fallen aber nicht nur die Kirchen als Gebäude, sondern die Institutionen, die an der Kirche hängen, gemeinnützige Einheiten, Jugendarbeit, Pflegedienste, keine Ahnung, denen geht es finanziell an den Kragen. Und wir haben, also durch einen Verlust der Institutionen in Deutschland, macht das immer was mit der Sozialgesellschaft oder mit der Gesamtgesellschaft. Und das ist was mich, und deshalb macht mich das auch alles so ein bisschen traurig, weil ich mir so ein bisschen Sorgen um die gesamtgesellschaftlichen Implikationen mache. Und das ist schon krass.
Mich würde interessieren, wie viel Kohle der Kirchensteuer tatsächlich so in karitative Einrichtungen geflossen sind.
Vielleicht sagt man mal, keine Ahnung, wie könnte man Buchhalter bei der Kirche
werden. Wenn wir jetzt Journalisten wären. Weil, und jetzt mal abseits von natürlich sowas wie eine Caritas, eine Diakonie, die eine, auch da. Ja,
Kindertagesstätten.
Das ist schon.
So. Ja, alles da dran.
Das ist schon alles gut, dass es das gibt. Die Frage ist, war es in the first place eine schlechte Idee, das den Kirchen zu überlassen?
Möglich.
Wahrscheinlich.
Gibt es jetzt drum, aber auch schon sehr lange. Das kann man ihnen jetzt auch nicht immer nur alles vorwerfen. Ne?
Aber ich frage mich, ist nicht auch eigentlich ein Gottesdienst? Und jetzt komme ich mal so hin zu dem Halloween-Gottesdienst.
Wenn der mit einer Maske rauskommen würde, der Pastor, das wäre natürlich gut.
Das war ein Familiengottesdienst und Familiengottesdienst, das musste ich lernen, ist eigentlich nur ein Euphemismus für einen Kindergottesdienst.
Ja.
Da geht es einfach nur um die Kinder. Und auch den habe ich in der sogenannten Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, also das klingt so, als wäre es ein Kirchengebäude. Es sind alle Kirchen, die man so in Hessen, Rheinland-Pfalz und keine Ahnung, Teilen von NRW oder sowas ist das, findet. Die gehören zur EKHN und in einer dieser Kirchen war ich für diesen Kindergottesdienst. Und das war so sweet, das war richtig cool. Da hat irgendwie, der Pfarrer hat, glaube ich, fast gar nichts gemacht. Der hat irgendwie mal Hallo gesagt und so. Und dann hat er übergeben an ein Gemeindemitglied, mutmaßlich ist die da auch mehr engagiert, vielleicht hat die auch irgendeinen Job oder so.
Vielleicht ist sie Pastoralreferentin.
Sowas, I don't know. Und die ist da mit ihrer Tochter aufgetreten. Ihre Tochter hat eine Handpuppe gehabt und sie hat mit der Handpuppe eine Erntedankgeschichte erzählt, die auch irgendwie ihren Ursprung in der Bibel hatte, aber in einer Sprache, die man halt verstanden hat, vor allem, weil die Handpuppe lustige Sachen gesagt hat.
Das ist toll.
Und es war halt mega geil, weil lauter Kinder da sitzen. Und jetzt, also vor 10 Jahren hätte ich gesagt, diese Kinder werden indoktriniert, Gehirnwäsche, hört auf mit der Scheiße. Inzwischen denke ich so, wenigstens macht mal irgendwer irgendwas Nettes und gib den Leuten so, weiß ich nicht, so ein bisschen was.
Und man kann jetzt mal, also wenn man diesen ganzen christlichen Glauben auf seinen Kern reduziert,
ja,
und so ein bisschen Jesus-Zauberei da rausnimmt,
ja,
dann geht es da um so Sachen wie Nächstenliebe, sei nett zu dem, der neben dir sitzt.
Ein bisschen netter zueinander.
Teilt so ein bisschen was miteinander, guck mal, dass es allen gut geht, dann geht es dir auch gut. Und das, da lobe ich mir ja das Christentum. So,
exakt. Und wenn man sich darauf konzentriert und diesen Gottesdienst als einen Ort der Begegnung, ein Ritual, ein wiederkehrendes, ein etwas Sinnstiftendes, als etwas Gemeinschaftsförderndes begreift, dann ist nicht nur Trauer angesagt in Richtung Caritas und Diakonie whatsoever, sondern auch ein Gottesdienst könnte was richtig, richtig Cooles sein. In Zeiten von Individualisierung, Versprenkelung, Vereinsamung, wie viele Menschen irgendwie bei sich in der Bude hocken vor ihren scheiß sozialen Medienregisterkarten.
Zettelkasten.
Aber ja, ich weiß auch nicht, ich meine, du kannst natürlich auch guten Gewissens 2023 niemanden dahin jagen und sagen,
gar
hey, ist eine gute Idee, geh mal dahin, das wird dir schon was geben. Nee, Salzwein ist das wirklich einfach nur scheiße. Ja. Salzwein ist richtig langweilig.
Aber ich fand das schon, also ich fand die Zahlen krass. Hab mich irgendwie beschäftigt. Gut. Willkommen beim Kirchenfunk. Und hast du gemerkt, also ich fand das jetzt, deine Gedankengänge und meine lassen mich vermuten oder lassen mich besorgt darauf blicken, auf die Frage, sind wir jetzt im Alter, in dem wir konservativ
werden? Auf jeden Fall.
Das ist ja schlimm. Aber ja, genau da habe ich es ja, wo ich dann denke, ja, verstehe ich alles, aber das können wir jetzt noch nicht einfach so,
das geht ja nicht.
Da war ja nicht alles schlecht dran. Also in Kirchen ist ja auch nicht alles schlecht.
Kriegen wir ein Äquivalent hin? Also kriegen wir,
wenn wir machen sagen, Kirche. Das ja, finde ich, okay. Eigentlich, also das habe ich, habe ich glaube ich schon mal erzählt, mit so 14, 15, ja. Wenn ich nicht katholisch wäre, und da komme ich auch nicht mehr raus, das ist durch, das ist wirklich, das
ja.
Kirche und Fußballverein werden entschieden, bevor man selber denken kann, wäre ich Pfarrer geworden. Wenn ich Protestant, ich bin mir fast sicher, ich wäre Pfarrer geworden.
Ja.
Weil, also da ist ja, in diesem Beruf steckt eigentlich alles, was ich gerne mache.
Ja, stimmt.
Zweimal in der Woche so auf eine Bühne stehen, den Leuten irgendwas über die Gesellschaft erzählen und sagen, warum was gut ist und warum man sich lieb haben soll und warum eigentlich mehr miteinander, dann zwischendurch irgendwie mit Leuten reden und so Jugendarbeit machen und so Gemeinden am Laufen halten, finde ich alles geil.
Und so mit dem Background, also was du sonst noch abseits davon kannst, also das wäre ein ganz schlimmer Kampf geworden, aber du wärst wahrscheinlich sowas wie ein Kirchenpräsident geworden. Du wärst wahrscheinlich in dieser komischen Synode oder Papst. Was das heißt. Der erste evangelische Papst. Der ist eigentlich so ein richtiger Ficker, war. 14 Frauen.
Back to Mittelalter, da war alles besser. Da hat man noch Publikum. Ablassbriefe.
Also, nein, also jetzt mal von dieser sehr, sehr, sehr schönen Fantasie wegkommend.
Ja.
Was könnte das, sorry, ich nerv hier mit meinem Nasenspray. Es ist Winter und ich nehme wieder Meerwasser-Nasenspray und du machst Dinge kaputt.
Egal.
Was ist das Gottesdienst-Äquivalent? Was könnte es sein und vielleicht noch nicht in seiner jetzigen Gestalt, aber was können wir dahin evolutionieren, dass, sag mir, ich will eine ernsthafte Antwort haben. Ich meine das jetzt ernst hier, ist mir wichtig. Was ist...
Ich hab das genaue Äquivalent.
Ja.
Poetry Slam.
Nein, das ist einfach nur scheiße. Das war immer scheiße und bleibt scheiße.
Wieso denn? Jetzt denk doch mal an den Text von Julia Engel.
Ja, und dann?
One day, eines Tages, Baby, werden wir alt sein, Baby. Ja. Also lass uns heute alles machen. Das macht ein Pfarrer auch.
Für Jörg Pilawa ist das gut.
Jörg Pilawa sitzt da und heult. Das hat er in der Kirche vermutlich schon lange nicht mehr.
Stimmt das wirklich?
Poetry Slam ist die gesellschaftliche Antwort auf Gottesdienste.
Fuck.
Ich glaube, oh, so jetzt ist krass. Es gibt eine hohe Schnittmenge. Also ich sag mal, die progressiven Kirchenleute,
Protestanten.
Ja, oder auch die Coolen in der katholischen Kirche, gibt's ja auch noch, ne?
Ja.
Die das so machen, eben der Jugendarbeit wegen, die sich da engagieren. Die lieben alle Poetry Slam.
Auf jeden
Fall. Oh, das ist die Zielgruppe von Poetry Slam. Und auch das, ich fühle mich da schon ein bisschen heimisch.
Absolut.
In meinem Twitter, als Twitter noch cool war und noch nicht Exis, das steht glaube ich immer noch dort, unter meiner Bio bei Twitter steht, für Kirchenfreizeitverhältnisse ganz lustig.
Das stimmt.
Und das ist so ich merke schon. Es gibt kein Äquivalent sonst. Es ist ja quasi alles, wo Leute zusammenkommen, um an etwas zu glauben und irgendwie sich von inspirieren zu lassen. Inspiration ist ja eigentlich so ein bisschen das Kerngeschäft der Kirche.
Genau, und auch so eine Versicherung, auch so etwas Hoffnungsstiftendes.
Also ich glaube, es ist schon schwierig, dass für eine, also das ist, früher konnte man das für alle Menschen machen. Die konnten in die Kirche und alle sind da irgendwie inspiriert raus oder wenn auch, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, die Hochzeiten haben sie, als alle nur Angst hatten.
Ja.
Aber das, was, glaube ich, eine Kirche im besten Fall bei mir auslösen sollte, lösen bei mir als Individuum nicht Poetry Slams, sondern eher Konzerte oder Filme, also im Kino. Ich gehe irgendwo hin und gucke mir etwas an, das mir so ein Korrektiv für mein gesellschaftliches Handeln gibt, das mir ein gutes Gefühl gibt, das mich inspiriert weglegt. Und dann gehe ich nach Hause mit so einem, im besten Moment, so vom Konzert, aber auch aus dem Film, dass ich so denke, ich schwebe so 2 Zentimeter über der Erde und fühle mich erhaben.
Das Problem bei deinem Musik- und Filmgeschmack ist, da gehen nur 3 weitere Leute rein.
Ja, aber immerhin. Mehr als in die Kirche.
Aber das ist tatsächlich nämlich der Punkt. Ne? Wir haben nicht mehr diese, also das ist jetzt auch so ein bisschen eine Binsenweisheit, nämlich wir haben nicht mehr das eine, auf das sich alle committen können. Mhm. Ich bin gerade, das muss ich jetzt auch ein bisschen kryptisch halten, also ich sag's mal so, eine gewisse Institution feiert ein Jubiläum und die Menschen, die mit dieser Institution verbandelt sind, sollen im Zuge dieses Jubiläums eine Feierlichkeit erleben. Und man merkt schon, innerhalb einer Institution, wir reden hier von roundabout 3000 Menschen, die das betrifft, wie schwer es ist, im Zuge des, was machen wir da eigentlich, was passiert da eigentlich?
Den
einen Nenner zu finden. Mhm. Worauf können wir uns committen? Und dann wird es ganz schnell ganz groß Demokratie, wo du das, Alter, wir können, also, kannst du erzählen, aber das bockt keinen. So.
So ist es.
Und du hast so richtig gemerkt, wir können das so machen, du wirst immer Leute entweder vor den Kopf stoßen, ausschließen, nicht erreichen. Es geht nicht.
Aber dann ist doch, zurück zur Kirche, dann wäre doch erstmal, also das Ziel müsste ja jetzt nicht sein, von 25 Konfessionen, 25% der Menschen, auf 100 für alle, sondern mal, okay, wir wollen, dass das nicht mehr zurückgeht vielleicht. Und dann müsste man ja eine Nutzeranalyse machen, im Sinne von, wen haben wir denn schon so und wer ist quasi links und rechts davon noch erreichbar für das, was wir machen. Also, vielleicht bist du ja sogar noch erreichbar, weil du sitzt ja zumindest in Taufgottesdiensten und hängst da rum. Und vielleicht muss man dann am Ende halt nicht...
Ein bisschen creepy.
Vielleicht muss man dann am Ende nicht den einen Gottesdienst designen, sondern ich sag mal 10 verschiedene Formen des Gottesdienstes.
Genau.
Und der eine ist ein bisschen mehr wie Poetry Slam, der andere ist ein bisschen mehr wie ein Ketka-Konzert.
Voll.
Und das dritte ist vielleicht ein bisschen mehr wie, was weiß ich was, wie ein klassischer Gottesdienst. Wirklich mit Bußgürtel und voll. So. Weil
und
die auch
bedeutet, und dann weiter geht's, ne? Das bedeutet was für die Pastorenausbildung. Das bedeutet was für die Frage, sollte auf jeder Kirche ein Pfarrer oder eine Pfarrerin sitzen, die dann da immer sitzt, oder sollte das vielleicht so anders, weiß nicht, dass die quasi auf Tour gehen
mit ihrem Programm. Ne? Der zurück, der Wanderprediger
macht eigentlich zurück. Sinn. So, ich mach hier mein Programm und ich sollte das aber nicht nur in meinem Kaff machen, sondern ich sollte es überall machen. Und dann kommt jemand anderes. Und ich glaube, ehrlicherweise, mein Gefühl ist, der Pfarrer, die Pfarrerin als Ansprechpartnerin für meine Sorgen, Nöte, whatsoever, das ist, glaube ich, vorbei.
Das ist over.
Also da hast du deine Influencer.
Ja, und das kann auch ein cooler Kirchenvorstand, der das wirklich, das kriegen die auch hin, ne? Dass die mal irgendwie die Leute im Dorf besuchen und mit denen eine Runde quatschen oder so, das können die auch besser. Aber so ein Pfarrer als Wanderprediger, der einer geilen Show durchs Land zieht.
Voll.
Boah.
Haben wir gerade die Kirche revolutioniert?
Ich habe, also mir egal, aber ich schule jetzt um. Ich werde Wanderprediger. Geil.
Das ist doch gut.
Oh, richtig
gut. Das ist doch schön.
Dann würde ich auch... Das ist auch wirklich, ich wollte ja immer Rockstar werden, aber bin ich musikalisch. Aber Wanderprediger ist ja Rockstar ohne Musik.
Wir befinden uns in... Der Schädelsprenger. Er schlägt zu. Keine gute Idee, den Schädelsprenger beim Podcast moderieren zu trinken. Ich finde ihn übrigens wirklich gar nicht schlecht.
Ah ja, aber ich finde ihn auch nicht richtig gut.
Nein, nein.
Aber es geht gut.
Aber
ich kann kein halber Liter Bier einfach so weg.
Gepaart, das ist super strange an dir. Das ist so strange, du kommst einfach aus Blittersdorf.
Ja, ich kann mich in Blittersdorf am Wochenende schieße ich mich ins Delirium.
Genau. Man kann mit Teamen essen gehen und dann bestellt er einfach zum Essen eine Mezzo-Mix oder eine Fanta oder so. Und käme nie auf den Gedanken, sich ein Bier zu bestellen. Nee. Und das ist zum Beispiel was, Sofort. Und auch zu Hause, wie oft ich zu Hause auf der Couch sitze und denke, geil, ein Bier. Und ich weiß genau, würdest du im Traum nicht drauf kommen? Du hast wahrscheinlich gar kein Bier.
Nee, doch, manchmal wird mir eins geschenkt und dann, also wie, was bei mir im Kühlschrank Bier abläuft, kannst du dir nicht vorstellen.
Kannst du mir vorher mitbringen. Oder hier in den Schrank stellen. Können
wir hier. Ja, wenn du mal wieder mehr Podcasts aufzeigst.
Machen wir ja jetzt künftig.
Ja, wissen ja wöchentlich wieder.
Ja, ja. Also, wir haben jetzt lang und ausschweifend darüber gesprochen, dass wir in Zeiten leben, in denen so ein allgemeines, vielleicht auch Gemeinschaftsgefühl, ein darauf können wir uns committen, das ist uns was wert, das ist uns, Achtung, heilig, dass uns das abgeht. Und
der KGN.
Ich hatte zum Beispiel relativ lange, also das, Achtung, jetzt wird's persönlich. Oh. Achtung, jetzt wird's persönlich.
Wir bräuchten einen Jingle.
Ich bin jetzt von Hause jemand, der ist nicht so schnell gerührt von vielen Dingen. Wo, glaube ich, andere Leute viel schneller und wie, ah, oh, ist das so schön. Und ich denke, Tennis ja, ist aber ein bisschen cringe und eklig und kitsch und blah. So. Aber es gibt so ein paar Sachen, die mich krass rühren. Und dazu gehören Dinge, die, glaube ich, ganz viele Leute gar nicht rühren. Und dazu zählt für mich, dass wenn du im Straßenverkehr unterwegs bist und du hörst das Martinshorn. Und auf einmal machen alle Platz. Auf einmal der größte Assi-Dreier BMW
rechts ran.
Wird langsam, fährt rechts ran. Und das Commitment, den Leuten macht man Platz, finde ich geil.
Habe ich letzte Woche, den Gedanken hatte ich genau vor einer Woche. Ich stand an einer großen Kreuzung, es fängt an zu tüten. Und wie auf Knopfdruck funktioniert alle. Die Gesellschaft.
Genau.
Perfekt.
Darauf kann man sich irgendwie committen.
Mega. Da,
hier, wir hören diesen Ton und wir haben hier gefälligst Platz zu machen. Keiner will über die grüne Ampel noch rüber. Alle wissen, pass auf.
Das ist wichtiger als ich.
Und ist das nicht geil? Ja. Ist nicht dieser eine kurze Moment irgendwie
mega.
Toll? Aber vermehrt. Immer wieder, immer häufiger höre ich. Es ist ja inzwischen auch so. So, aber in der Tat gibt es diese Sachen von, also diese Nachrichten über Einsatzkräfte, die verprügelt werden, die bespuckt werden, der Weg abgeschnitten werden, die, also wirklich, ich kann überhaupt nicht, ich begreife, ich verstehe, dass man Bullen angreift. Also ich würde es nicht tun. Ich kam noch nie ansatzweise, noch nicht mal intellektuell in die Nähe, das tun zu wollen oder so. Ich würde es auch nicht rechtfertigen. Ich kann mich hineinversetzen in ein Mindset, das sagt, mit Polizeigewalt will ich so nichts zu tun haben, dass ich mich aktiv wehren muss. Ich kann das irgendwie intellektuell nachvollziehen. Was ich gar nicht nachvollziehen kann, ist, wie man Rettungskräfte verprügeln kann. Wie man auf die Idee kommt, ein Feuerwehrauto zu rammen, weil es im Weg steht. Und ich weiß nicht, also das begegnet mir, jetzt bin ich natürlich auch so irgendwie so ein bisschen komisch geframed und sehe sehr viele Nachrichten und News Kraft meines Jobs und sicherlich ist das dementsprechend so ein bisschen anders gefiltert als von ganz normalen Menschen, aber das gibt es. Und das ist zum Beispiel was, wo ich denke, hä? Und das kollidiert so ein bisschen mit dieser Erfahrung, wow, der Ton ertönt und Dinge funktionieren auf einmal. Und genau wie du sagst, das ist der kurze Moment, wo das wichtiger ist als alles, was ich bin, will, tue, vorhabe. Ich habe vielleicht die eine letzte Instanz gefunden. Nachdem es das Martinshorn nicht mehr ist, weil ich diese komischen, ich gebe bei YouTube jetzt immer so ein von, ist glaube ich sogar Rotes Kreuz, so eine Werbung schalte vor YouTube-Videos, wo Einsatzkräfte berichten von Attacken auf sie. Also so, das ist vorbei. Wir haben gehört, das hat keine, das ist, die Zeiten sind vorbei. Aber eine letzte Sache, ein letztes Commitment, das gibt's noch. Du fährst weniger Bahn als ich. Mhm. Aber ich stehe relativ häufig an.
Alte Leute hinsitzen lassen.
Nein, du bist das Wahnsinn, wie viele Leute, die einfach in ihr fucking Scheißform.
Na gut, sag's.
Nein. Nee, viel kleiner. Es ist jetzt auf ein Mühe reduziert.
Oh, darf ich noch ein Guess?
Ja?
Zuerst aussteigen lassen, bevor man einsteigt.
Funktioniert, ja?
Funktioniert auch noch gut, sehr gut.
Funktioniert. Also, ich weiß nicht, bist du mal in der Hauptwache ausgestiegen in Frankfurt?
Ja, funktioniert. Täglich.
Ist absolut beschissen. Das stimmt, viele Leute wissen, dass es irgendwie ein Ding, das hast du zu tun. Viele Leute stehen ja einfach fucking im Weg rum und verstehen gar nichts. Drängeln sich in den Zug rein, während noch Leute aussteigen.
Ach, okay.
Es gibt eins, da habe ich eine Erfolgsquote von 100%. Und wie gesagt, man muss es jetzt auf eine Mühe reduzieren. Ganz klein, es wird ganz klein, diese Momente. Du stehst im Inneren des Zuges. Es kommt die Station, bei der du raus willst. Du stehst vor der Tür, häufig ja, neben einer anderen Person. Man steht ja nicht so hintereinander in der Schlange, um rauszugehen. Man steht ja meistens so in so einer Zweierreihe. Genau, und ganz vorne ist es eher eine Zweierreihe. Du stehst so nebeneinander. Ja. Und es gibt eine Person, die drückt auf den Knopf.
Ja.
Und es gibt ein ungeschriebenes Gesetz. Und dieses Gesetz wird in 100% meiner Privatempirie eingehalten. Die Person, die drückt, darf als erstes raus.
So ist es.
Das finde ich Wahnsinn. Das finde ich so geil, weil es gibt ja diesen Moment, man hängt so da, ich gehöre zu den Germophobes, die auch nicht so Bock drauf haben, darauf zu fassen. So, ich warte dann meistens so ein bisschen. Manchmal öffnet sich ja sogar die Tür von alleine und irgendwann drückt halt einer. Und die Person, die drückt, und die andere würde sich niemals vordrängeln, die Person darf als erstes raus.
Weil man drückt ja, weil man es eiliger hat.
Das finde ich so geil.
Ah, ist gut. Ist gut. Wobei, also das ist ja, vielleicht finden wir da noch ein paar. Ich finde jetzt mal, okay, wenn du da 100% hast, müsste ich drauf achten. Aber ich sag mal, die Regel, dass man Leute zuerst aussteigen lässt, bevor man einsteigt, funktioniert
ja
flächendeckend gut.
Das stimmt, aber wenn du an wirklich belebten, im Berufsverkehr, in belebten Stationen, dann hast du halt vor der Tür 20 Leute
ist und halt
ein Idiot hat es halt nicht begriffen.
Total.
Und der nervt.
Ey, aber 20-1 für diese Gesellschaft ist schon sensationell.
Du hast schon recht.
Finden wir noch was anderes? Finden wir noch was anderes?
Rolltreppe. Rechts gehen, links stehen.
Andersrum. Das muss ich. Das ist verstanden. Das muss ich jetzt. Das ist ganz spannend. Das ist was ich erst in Großstädten gelernt habe.
Ah, ja, okay.
Das kannte ich 30 Jahre, 25 Jahre meines Lebens kannte ich.
Es wird ja hier angeimpft.
Kannte ich das nicht.
Ja.
Selbst in Mainz kannte ich das eigentlich noch nicht. Stimmt, aber das sind so diese gesellschaftlichen Regeln.
Ich kenne noch was.
Ja.
Ist interessant. Merkst du, dass wir wahnsinnig viel mit Verkehr und mit Bewegung und kollektiver Bewegung gerade haben? Das ist
unser Ding so.
Nee, ich glaube, das sind auf eine Art so Sachen,
wo viele zusammen, also
wo es auch viele Regeln gibt und wo man irgendwie weiß, das funktioniert nur, wenn wir uns alle dran halten. Wir können nicht einfach, ich kann hier nicht links abbiegen, obwohl die Straße nicht links geht.
So. Ich habe gleich noch was anderes, ja.
Fernlicht auf der Bundesstraße. Dir kommt jemand entgegen, du machst dein Fernlicht aus.
Ja, funktioniert auch.
Ich habe jetzt inzwischen ein Auto.
Da dachte ich, es ist Gesetz auch.
Ich habe jetzt inzwischen ein Auto, das das selbst macht. Also das sieht, rafft, erkennt, wenn dir jemand entgegenkommt. Und mein Impuls ist aber immer, ist mir eine Millisekunde zu spät und deswegen mache ich immer noch, obwohl ich weiß, geht eh gleich aus, mache ich es doch schnell aus, weil ich will um Himmels Willen den Gegenfahrt, obwohl der einen Kilometer entfernt ist, nicht blenden.
Du bist ein guter Mensch. Der für mich spannendste Moment dahingehend war, auf Rockkonzerten, die ich bisweilen besuche, in denen gepokt wird oder es Moshpits gibt.
Ja, auch sehr gut.
Genau, wenn da jemand runtergeht, weil er sich einen Schuh binden muss.
Sofort, wird sofort hochgezogen.
Wenn du fällst, wirst du hochgezogen und wenn du dir den Schuh binden musst, bauen alle anderen um dich herum so einen Kreis und schirmen dich ab.
Welcher Idiot muss denn im Pulk bei einem
Moshpit seinen Schuh binden? Passiert alles. Also,
ich muss mir mal ganz kurz da unten den Knöchel rasieren.
Es fällt nicht eine Person, die man direkt hochziehen kann, sondern es fallen viele um.
Ja.
Und man muss quasi einen Moshpit unterbrechen. Ja. Dann bauen die Menschen drumherum eine Wand aus ihrem Körper.
Ja.
Und es ist ein Kreis oder es ist wie eine Wand. Und das passiert sofort. Und
das
machst genau.
Und du fällst gar nicht richtig. Also ich bin schon ein paar Mal gefallen. Du fällst gar nicht richtig, weil irgendwann hebt dich sofort.
Sofort. Warum? Sofort. Also wie in diesem und auch in einem Zustand, wo du ja auch nicht alles mitkriegst, weil du rennst vielleicht gerade nach links.
Du bist vielleicht auch Hagadit.
Auch das, wie alle sich darauf committen.
Das stimmt.
Und das machst du beim ersten Mal, siehst das und denkst, okay, das ist perfekt. Und ich fühle mich dort auch sicherer als in anderen Orten, wobei ja der Zustand nicht, also da bin ich ja, das ist ja eine Nahtoderfahrung teilweise.
Das stimmt.
Also das ist echt krass. So Sachen finde ich schon, das sind die Kleinigkeiten. Das soll die Kirche mal mehr in den Vordergrund rücken. Da glaube ich wieder an die Gesellschaft.
Oh, wir sind so richtige, da fällt mir gleich mal ein Nasenspray vom Tisch. Wir sind so richtige Hoffnungsspreader, merkst du das? Vielleicht sind wir das, die Kirche von heute.
Ich weiß schon, warum Menschen uns Bier geschickt haben, weil sie an uns glauben. Das ist ja nichts anderes als Spenden an die Kirche, ist ja Bier an uns.
Und ich weiß nicht.
Wir enttäuschen ungefähr auch so oft wie die Kirche die Menschen.
Um Jensis Konfession steht, aber er ist so tendenziell so ein, er ist eher so ein Aussteigertyp.
Das ist also, wenn er mal war, ich weiß
er war
ich gar
mal,
nicht.
Er war mal bestimmt.
Dann ist er jetzt konfessionslos.
Ja, würde ich auch denken.
Ja. Sind ja viele. Ach, von vielen weiß man es ja auch gar nicht. Machen die auch manche, also in eher ländlichen Strukturen, macht man da nicht so ein Thema draus, finde ich. Also wenn ich jetzt jemanden direkt fragen würde, würde er das schon sagen, aber jetzt nicht so. Also ja. Die sind schon noch anders sozialisiert, finde ich. Ich meine, ich glaube, also du warst es sicher nicht der erste Mensch, den ich jemals getroffen habe, der konfessionslos war, aber du warst der erste, mit dem ich dieses Thema hatte. Also.
Und wenn du das deiner Oma erzählt hättest, dann.
Ich war, also ein Freund von mir,
ja,
den ich seit Kindesbeinen ankenne, hat ein Kind bekommen und hat beschlossen, dieses Kind nicht zu taufen. Verrückt. Und seine Oma hat ihn gefragt, im Vollen Ernst, darf man das? Oder verstößt du gegen ein Gesetz? Für die war das gar nicht, also es war nicht, es war gar nicht vorstellbar, dass man das nicht, also man muss ja nicht, es war schon klar, dass nicht jeder glauben muss und nicht jeder in die Kirche geht, aber dass man ein Kind nicht taufen muss, war
und unvorstellbar. Das ist ja auch das Perfide hinter diesen Zahlen, die du da präsentiert hast am Anfang. Denn ich würde so weit gehen und sagen, der Grad der Spiritualität hat gar nicht so wahnsinnig abgenommen.
Nö, verlagert.
Ich glaube nicht, dass die Leute insgesamt weniger religiös sind. Ich glaube, sie sehen viel weniger Sinn darin, Teil dieses Vereins zu sein.
Ja.
Und haben vor allem auf eine Art kollektiv die Absolution erhalten, das jetzt einfach tun zu können. Ne? Und deine Oma oder die Oma deines Freundes und viele Leute in vorherigen Generationen, die haben sich die Frage nie gestellt, trete ich aus der Kirche aus, weil undenkbar. Ab dem Moment, wo das ein Teil des Möglichkeitsraums wurde, ach krass, kann man machen, ja, mache ich das. Und das musste halt erst möglich werden. Und das ist ja dann wieder im nächsten Schritt auch wieder gut, dass wir in so Zeiten leben. Das finde ich dann wieder gut, dass so Normen und Konventionen so aufgesprengt werden, dass Leute das tun, was sie für richtig halten und ihnen auch gezeigt wird, du kannst das machen, das ist okay.
Teile ich, mich stört so ein, also ich spinne es jetzt einmal in meinem Kopf zu Ende. Ich glaube, dass auch ganz viele aus der Kirche austreten, weil die gucken ganz banal jeden Monat auf ihre Abrechnung.
Voll, ja.
Sagen, was, hier 100 Euro Kirchensteuer,
ja.
Das ist es mir nicht wert.
Ja.
Und den Gedanken teile ich bis hierhin mit.
Ja.
Ich glaube trotzdem, dass ein signifikanter Anteil, ich weiß nicht, wie hoch er ist.
Wenn ihr jetzt wisst, wie hoch der Anteil der Kirchensteuer ist und ihr habt Timon gerade 100 Euro sagen hören, dann wisst ihr jetzt, wie viel er verdient. Und es sind wirklich horrende
Summen. Ich überlege gerade, ob ich das. Ich weiß nicht, was ich Kirchensteuer bezahle.
Und weil Timon nicht weiß, wie viel er Kirchensteuer zahlt, wisst ihr auch horrende Summen.
So, und jetzt spielen wir das zu Ende. Alle treten aus der Kirche aus.
Ja.
Es werden gesellschaftliche Institutionen zusammenbrechen, die Gesellschaft und damit der Staat auffangen muss.
Ja.
Nicht die kompletten 100 Euro, die Menschen durchschnittlich Kirchensteuer bezahlen.
Ja.
Aber ein Teil davon, und ich schätze, das ist nicht so kleiner, keine Ahnung, die Kirche noch in Kindertagesstätten, in Jugendarbeit, in gemeinschaftlichen Institutionen, Diakonien investiert. Ja, das wird ja über Steuergelder dann, muss über Steuergelder, also der Sozialstaat muss dann über Steuergelder mehr finanziert werden. Das heißt, am Ende werden eure Steuern auch wieder steigen und ihr werdet das Geld trotzdem bezahlen müssen. Nicht 100 Euro, aber Teile davon.
Vielleicht sogar in einer idealen Welt, wenn es schlecht läuft, springt der Staat halt nicht rein.
Oh, das wäre richtig schlimm. Also für Teile wäre es richtig schlimm.
Also ich wäre jetzt gar noch nicht mal so optimistisch, dass der Staat in der Lage ist oder willens ist, dieses Vakuum zu füllen. Sondern es kann halt gut sein, dass man sagt, ja, also als es die Diakonie noch gab, da hatten wir natürlich am Bahnhof die Mission und da hatten wir auch die Drogenanlaufstelle und so. Das ist jetzt halt, ja,
das können wir jetzt halt nicht bezahlen.
Wer soll das denn bezahlen?
Also mir wird in dieser Diskussion oder durch diese Diskussion einfach immer klarer, auch, also es ist nicht so, dass wir jeden Euro, den wir Kirchensteuer bezahlen und mit Sicherheit auch nicht jeder Euro, den wir an Steuern an den Staat bezahlen, dass der sinnvoll investiert ist in effizienten Strukturen, die das Beste für uns als Gesellschaft wollen. Da den Kampf gehe ich mit. Dass am Ende immer der Bürger die Zeche bezahlen muss. Also egal wo die Steuer hingeht, am Ende wäre es sowieso, also wo soll denn das Geld sonst herkommen? Es hat ja sonst keiner welches. Also kann man, glaube ich, auf der einen Seite sollte man darum kämpfen, dass die Strukturen dahinter, die dieses Geld ausgeben, so effizient und klug wie möglich agieren und strategisch, dass am Ende man als Individuum irgendwas spart, ist, glaube ich, immer nur ein sehr temporärer Gedanke.
Und jetzt hältst du die Schnauze und auf diesen wunderschönen Worten beenden wir diese Folge.
Eidert aus.
Das war doch, also dafür, dass wir jetzt, also dafür, dass wir das ungefähr, puh, also dafür, dass ich das mit Hammer und Meißel aus der Erdkruste rausholen musste und dafür, dass wir eine Folge gemacht haben, die richtig scheiße war, war das ganz okay, fand ich.
Naja, weil ich ein Thema mal vorbereitet habe, so richtig.
Endlich hast du, genau,
ein das Thema. Ist der.
Nein, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf, in der 11. Staffel von
dich.
Widerlicher.
Fick dich.
In der Staffel,
ich mach Schluss.
Nur Themen vorschlägt.
Ich hätte da noch ein zweites gehabt.
Das Lustige ist, das Thema mit dem Türöffnen, das wäre mein Thema gewesen, das ich heute mitgebracht hätte. Es hat einfach perfekt gepasst in die Groundwork, die du vorher gelegt hast. We are meant to be Podcast Hosts. Merkst du es?
I feel it.
So, wenn wir jetzt noch mehr Leute hätten als Jens,
die zuhören. Ich würde jetzt irgendwelche Wetten eingehen oder so, dass wir halten uns
nein,
ja ewig dran.
Die Schnauze. Also,
wenn jetzt mehr Menschen als weißt Jens uns eine Nachricht schreiben, dass wir weitermachen sollen, dann machen wir nochmal eine Folge.
Ja, wir machen eh weiter.
Wir hören ja nicht auf.
Ja, am Ende wissen ja viele Leute nicht. Am Ende ist das unsere Therapie.
Ja, und am Ende sind wir der erste Podcast, der mehr Hosts als Hörer hat.
Ich glaube ehrlich gesagt, davon gibt es ein paar.
Nein, das glaube ich nicht.
Doch.
Nein, das glaube ich nicht.
Also wir sind ja schon schlimm, aber ich glaube, es gibt wirklich viel, viel schlimm, narzisstischere Menschen als uns.
Die wirklich einfach
und, und jetzt mal ganz richtig, richtig narzisstischer Moment jetzt, die viel schlechter sind als wir.
Das stimmt, ja. jetzt kommt
jetzt Moment kommt, of Truth.
Ja, oder Selbstgeißelungsmoment.
Ja.
Und narzisstisch und selbstgeißelnd. Das ist mein Leben. Ich überhöhe mich und schlage mich dabei selbst kaputt.
Hey, passt auch perfekt zur Religion.
Ich bin guter Katholik. Ich glaube auch, es gibt sehr viele Menschen, die das noch schlechter machen als wir, die aber mehr Hörer
haben. Oh, 100%.
Und das ist, finde ich, noch trauriger.
Ja, ja.
Wo ist denn da der Qualität? Wo ist denn da das Qualitätsprinzip?
Auch das, wie die Kirchen auch, geht das zugrunde. Das war Widerlicher, Folge
149, falls wir sie veröffentlichen.
Das ist krass, dass du das weißt.
Ja, ich habe nämlich, mir wurde in den letzten Wochen zweimal von, ich denke, ehemaligen.
Derselben Person.
Nee, von unterschiedlichen Personen. Entgegengebracht, dass wir ja nur keine Folge mehr aufzeichnen, weil wir Schiss vor der 150. Folge haben, weil wir gesagt haben, die machen wir wieder live.
Boah, ja.
Und deshalb kommt keine Folge mehr.
Ich habe letztens, ich
also 149
gerade, in welchem Kontext, ich habe letztens, oh fuck, wer war das? Naja, spielt jetzt gar keine Rolle. Ich habe eine Person, die nichts wusste von dir, von Podcast, von Widerlicher, von gar nichts, davon erzählt und dann ging es irgendwie auch um die Live-Show und dann habe ich dir Bilder und Videos von dieser Live-Show gezeigt und erstens war es für mich total toll,
ja,
weil es war richtig toll.
Weltklasse.
Und du hast so richtig gemerkt, sie war so richtig. Okay, das ist wirklich krass. Das ist ja wirklich, also, hä? Ihr wart da einfach? Und ich so, naja, das war halt sein Onkel, ne? So, aber dass halt wirklich auch Leute kamen und dass die offensichtlich irgendwie eine gute Zeit hatten.
Ich weiß noch, an der Live-Show, das war für mich der krasseste Moment. Wir haben ja, so viele waren es jetzt nicht, wir haben alle persönlich begrüßt. Und da waren zwei Leute, und dann haben wir am Anfang gefragt.
Ich kannte es.
Genau, zwei Leute, ja, okay, ja, ich kannte auch alle von dir, die da waren, glaube ich. Wer uns beide nicht kennt. Ja. Auch persönlich. Ja. Und haben sich einfach zwei Leute gemeldet. Und wie die da hingekommen sind.
Aber das war doch irgendwie so, ich bin
von
irgendwie,
Bekannten
genau, ich bin, war hier zu Besuch, wir wollten eigentlich was anderes machen.
Viel aus. War jetzt halt die Alternative. Eigentlich wollten wir hier nur Bier
trinken. Aber man muss ja fairerweise auch sagen, also im Plitterstoff jemanden zu finden, der dich nicht kennt. Das
ist schwierig.
Da musst du dir Mühe geben für.
So. Aber das war toll.
Also,
aber vielleicht machen wir 150
ich
live.
Irgendwie, ach, oh, das wäre schon toll. Naja, aber das wäre ja quasi die nächste Folge, dann können wir jetzt, oh fuck.
Naja.
Wir machen 100.
Oder wir fangen mit der Zählung bei 149 wieder bei 1 an, ,1 wie bei Häusern, wenn ein neues gebaut wird. 149-1 A. Und wenn wir dann bei 150 sind, dann machen wir dann eine Live-Folge. Macht's gut, ich habe euch alle lieb. Oh Gott, macht
alles
Spaß.
Gute. Geht vielleicht mal in die Kirche und überlegt es euch nochmal. Tschüss.